Das ist eine gute Frage. Also wenn man sich heute auch immer noch auf dem Markt umschaut, der Defender hat eine, er ist eine Ikone. Ja? Er hat ein Image, das ist sondergleichen. Man kann mit einem Defender, kann man überall aufschlagen und sogar die Königin in England hat das Fahrzeug gefahren. Es war ja sogar von ihrem Mann das Lieblingsfahrzeug.
Ja, der hat sie damit sogar beerdigen lassen.
Tatsache, stimmt. Stimmt.
Falls einer nicht anspringt bei der Beerdigung, hat er zwei Stück hinstellen lassen, die den Sarg tragen sollen. Also einer von beiden.
Und kam da, kennst du diese berühmten Kamelwarnschilder, das Kamel drauf? Das musste natürlich sein, dass der Defender vor diesem Schild fotografiert werden musste. Da mussten wir anhalten, haben das Foto gemacht und dann kam Eimen dann an, das ist der Kamelhirte und der hat sich sowas von gefreut. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und dann hat er mit altem Brot hat er dann die Kamele angelockt und wohlgemerkt das Jüngste mit 6 Monaten, wo du nebendran stehst mit einer Höhe von über 2 Metern, also 6 Monate, du stehst nebenan so, junger Vater, echt ein Viech. Aber das Erlebnis hier durch diesen Sand zu fahren und dann an den Terminen, das sind 2 hohe Berge, in Anführungszeichen, das sind vielleicht so 100, 150 Meter hoch mit einem Plateau. Und wir standen dann genau zwischen den beiden Bergen, sodass man dann schön einen Weitblick über die Wüste hatte. Und das ist schon ein atemberaubender Moment, ja.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Defender-Freunde, Reisebegeisterte und Wüstenkenner. Ich begrüße euch zur 62. Folge eures Lieblingspodcasts Lendi und Leute. Ich bin's wieder, euer Rainer Schuler alias die Landrade. Ja, da meine Frau Petra und ich schon in ein paar Tagen mit unserer Landrade in die Sahara reisen, dachte ich mir, da lade ich mir doch mal meinen Buddy Michael auf eine Pizza zu mir nach Hause ein. Weil der wiederum erst vor ein paar Tagen aus Tunesien zurückgekommen ist, wollte ich Aktuelles über das Reisen in diesem Land erfahren. Und weil er mit ganz viel Herzblut von diesem Abenteuer erzählte, haben wir daraus gleich mal eine Podcast-Folge gemacht. Heute spreche ich also mit einem weiteren echten Defender-Fan und Offroad-Reise-Experten. Michael Höckle fährt einen voll ausgestatteten 110er TD4 und nutzt dieses Fahrzeug jährlich für mehrere Touren in ganz Europa und Nordafrika. Wie durch unsere Zufallsbegegnung an einem Lagerfeuer auf einem Lendi-Treffen eine nachhaltige Verbundenheit wurde, warum er konsequent nach dem Motto arbeitet, Qualität ist das, was der Kunde als Qualität empfindet, und wie man mitten in der Wüste doch noch Holz fürs Lagerfeuer finden kann, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch heute doch zur Abwechslung mal ein kühles Wasser aus dem Kühlschrank. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn beim Reisen in der Sahara ist Wasser das A und O. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 62. Folge und dem Wüstenabenteuer mit Michael Höckle.
Guten Abend, liebe Lendi und Leute-Fans. Ich begrüße euch heute mal wieder in einer neuen Konstellation. Diesmal nehme ich bei mir zu Hause auf und der Michael Höckle hat mich besucht. Den Michael habe ich vor ziemlich genau einem Jahr, Michael, habe ich nachgeschaut.
Ja, das ist
ja, ja, da haben wir uns getroffen. Erstmal hallo, ne? Hallo Michael.
Hallo.
Wir waren zusammen auf dem Herbsttreffen des Deutschen Land Rover Clubs letzten Jahres, Anfang Oktober, um 3. Oktober war das Jahr herum, und haben dort das alles soweit genossen, war ja richtig scheiß Wetter, genau wie heute.
Genauso aber, das halt.
Und deshalb wollte ich dann auch irgendwann mal ins Bett, gehe aus der Ranch, aus der Fichtenranch war das ja, raus Richtung meiner Landrade und kommen noch am Lagerfeuer vorbei, wollten mich noch mal ganz kurz ein bisschen aufwärmen und dann stehen wir beide nebeneinander. Wir haben das Plaudern angefangen und stellen fest, wir kommen beide aus dem gleichen Metier, nämlich aus der Automobilbranche in erster Linie, aber eben auch als Dienstleister, Engineering-Dienstleister. Und damit könnten wir praktisch anfangen, wo arbeitest du denn?
Ich arbeite bei der Formel D und wir sind Dienstleister, schwerpunktmäßig im Bereich Produktion, Qualitätsmanagement. Da kennt man das Unternehmen sehr gut.
Ja.
So der Firefighter, wenn dann mal wirklich in der Produktion dann irgendwo die Qualität ein bisschen hakt. Da sind wir auch gut und sehr, sehr groß. Mittlerweile so knapp 11.000 Mitarbeiter weltweit. Wow. Also von dem her auch interessante Projekte, weil global, ja, mit 22 Ländern und deswegen sehr spannendes Umfeld. Ja.
Super, da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein. Wie bist du denn da hingekommen? Wo kommst du eigentlich her? Wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich ja, mit Benzin im Blut. Der elterliche Betrieb hat Fertigung von Kurbeltrieben gehabt. Ich selber bin aus Lindau-Bodensee und dort hatten wir eine Motoreninstandsetzung. Das ist natürlich Paradies für Bastler, Werkler und so weiter. Und von dem her einfach immer irgendwie mit Motoren zu tun gehabt, mit Autos zu tun gehabt und bin so über den klassischen Weg des Ingenieurs. Habe in die Richtung Automatisierungstechnik, Produktionsplanung da dann eben mein Studium gemacht. Hier
Wo hast du studiert?
Im Ländle.
Das heißt?
In Göppingen, also Fachhochschule für Technik, Außenstandort in Göppingen. Das waren damals süße 400 Studenten auf 4 Studiengänge verteilt. Sehr überschaubar. Männerquote, glaube ich, lag bei 99%. aber gelebt in Esslingen und quasi der neigschmeckte Schwab jetzt auch geblieben, auch mit einigen Aufenthalten außerhalb, aber wieder zurück und ja, von dem her so den klassischen Ingenieursweg, aber letztendlich meine Leidenschaft ist Vertrieb und Marketing und das ideal mit Technik noch kombiniert, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist und das mache ich jetzt seit 21 Jahren.
Okay, aber immer schon bei der Formel D?
Nein, tatsächlich bei der Formel D erst seit exakt einem Jahr.
Ah, okay.
Also auch hier ein Jahr. Und ich war zuvor bei der Star Corporation fast 10 Jahre lang, aber immer eben technischer Vertrieb. Und dem bin ich treu geblieben und da habe ich meine Leidenschaft drin, so der Umgang mit den Menschen. Und die andere Leidenschaft ist halt das Reisen.
Mhm. Ja. Ja, ja. Okay, das heißt, was Star Corporation hast du ja vorhin schon gesagt, das heißt, Automotive war praktisch aber immer dabei. Du bist gleich in Automotive gestartet.
Schwerpunktmäßig immer Automotive und das Produkt an und für sich begeistert ja auch.
Ja.
Die Branche an und für sich begeistert. Es gibt, wenn man sich das so überlegt, eigentlich keine Branche, die ein Produkt herstellt, was so einen Komplexitätsgrad hat. Mhm. Von der Entwicklung bis hin über die Produktion, Variantenvielfalt und so weiter. Von dem her höchstgradig faszinierend, hinter die Kulissen schauen zu können. Und in meinem aktuellen Job, da habe ich die Möglichkeiten, eben auch in die Produktionen reinzugehen und mir das anzuschauen. Wir haben zum Beispiel ein großes Projekt bei Tesla in Grünheide. Dann konnte ich eben dann hier auch einmal auf der Produktionsfläche so ein Quality Confirmation Center, was wir betreiben, konnte ich dann auch hier mal hinter die Kulissen schauen, wie es bei dem ist im Verhältnis zu, wenn man sich jetzt einen Mercedes hier um die Ecke anschaut, Werk 56, ne, S-Klasse Produktion, zwei Welten, also wirklich komplett unterschiedlich, allein der Variantenvielfalt geschuldet.
Mhm, ja klar.
Deswegen, ich bin so noch die Generation Sendung mit der Maus, hinter die Kulissen schauen, wie wird was produziert, wie wird was gefertigt und das macht unglaublich viel Spaß, dann eben auch zu sehen, wo sind die Unterschiede. Ne?
Ja. Was heißt denn das, so ein Quality Center in einem Werk zu betreiben, ist das ja dann praktisch. Ne? Was macht ihr da genau?
Genau, also schwerpunktmäßig im Qualitätsbereich in der Produktion Qualitätssicherung, das heißt Wareneingänge, Warenausgänge kontrollieren, also sprich dann auf Qualitätsmerkmale zum Beispiel zu prüfen oder eben wenn man etwas identifiziert, dass ein Fehler irgendwo aufgetaucht ist, eine Beanstandung ist, dass wir dieses dann eben auch sortieren chargenweise. Dass quasi eine Produktionscharge vom Lieferanten dann geblockt wird und dann wird die komplett nochmal zu 100% kontrolliert. Heute die meisten machen ja nur Stichprobenkontrollen, dann eben eine 100% Kontrolle ist sehr zeitintensiv. und damit natürlich Kosten verbunden. Und dementsprechend wird dann eben eine Sortierung gemacht und eben auch je nach Bauteil, wie es sich lohnt und so weiter, eine Nacharbeit, sodass die Qualität wieder abgesichert ist.
Okay. Ja. Also ihr sorgt dafür, dass die Bauteile, die von wem auch immer kommen, nur ans Band geliefert werden, wenn sie wirklich stimmig sind.
Unter anderem, genau. Ja. Also das ist einer der großen Sektoren, ja, wo man die Formel D kennt als Qualitätsdienstleister. Aber wir machen noch viel, viel mehr. Ich hatte vorhin dir mal so am Rande erzählt, Ahlhorn, unseren Compound mit 19.000 Stellplätze, wo dann eben die Fahrzeuge dann vor Auslieferung nochmal überarbeitet werden, beziehungsweise je nach Umfang, ne, Software zum Beispiel nochmal aktualisieren oder dass man irgendwelche technischen Komponenten anpasst oder nochmal eine Aufbereitung, eine Vorbereitung für den Versand und so weiter und so fort. Und das sind dann eben auch Themen rund um das Gesamtfahrzeug, auch im After-Sales dann eben. Und deswegen immer irgendwie das Auto, die Komponente irgendwo im Fokus bei uns.
Also ich habe es ja vorhin schon erzählt, wir kommen ja, der Michael und ich kommen aus dem gleichen Metier, als Entwicklungsdienstleister bei Bertrand, kann ich da mitsprechen. Es ist oft, es kommt schon mal vor, oft ist natürlich Quatsch, aber es kommt schon mal vor bei unseren Kunden, dass Bauteile dann A, nicht da sind, ne? Oder doch fehlerhaft sind oder auch gerade Steuergeräte noch gar nicht richtig mit der richtigen Software bespielt sind, dann kann man nicht das Band anhalten und warten, bis alles kommt, sondern man produziert fleißig weiter. Das ist einfach so, Show must go on, wie man so schön sagt. Und dann landen die Fahrzeuge, die neuen Fahrzeuge erstmal ein bisschen auf Halde. Das ist genau der Parkplatz, von dem der Michael gerade gesprochen hat. 19.000 Stellplätze, das ist schon ein großer Parkplatz. Ja. Und da werden die dann, kann man sich auch vorstellen, logistisch betreut. Das heißt, welcher Schlüssel gehört zu welchem Auto und welches Auto soll dann nach der Nacharbeit auf welches Schiff zum Beispiel oder auf welchen LKW. Also das ist schon eine Herausforderung, das kann man sich ja vorstellen, ganz andere Dimensionen. Aber ist mir wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, weil das kann nicht unbedingt jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wie sowas dann auch abläuft. Die denken ja immer so, die Autos, so wie in der VW-Welt heißt es ja, ne? Die Autos purzeln hinten aus der Halle raus und der Kunde steht da mit seiner Familie und nimmt es entgegen. Diese Videos kennt man ja. Ist aber leider nicht immer so. Es gibt manchmal wirklich Bereiche, wo Autos produziert werden müssen, obwohl sie eigentlich noch nicht fertig sind. Ne? Das ist so ein tolles Feld. Richtig. Und da spielt, das ist das Qualitätsthema. Da hat Bertrand auch mitgespielt in gewisser Weise. Aber wir hatten natürlich noch weitaus andere Schwerpunkte. Aber bei Formel D ist es genau ein bisschen umgekehrt. Da ist die Qualität, das Themen und andere Dinge ist im Schwerpunkt. Und andere Dinge sind da nicht so stark ausgeprägt. Sehr schön. So, und wir haben uns ja auf einem Land Rover-Treffen kennengelernt. Dann steigen wir auch mal in das Thema ein. Du hast natürlich einen Defender. Erklär mal, was für einen und wie bist du zu dem gekommen?
Das ist eine gute Frage. Wie bin ich zu dem Fahrzeug gekommen?
Auch warum? Du hast gesagt, Reise begeistert.
Ja, absolut. Weil es gibt ja verschiedene Land Rover oder Defender-Fahrer. Ne? Es gibt die einen, die wollen das Auto möglichst original haben und dann in dem bestmöglichen Zustand. Es gibt diejenigen, die wollen es möglichst abgespeckt zum Trail fahren oder richtig Offroad. Und dann eben so die, so wo ich mich dazu zähle, das ist so die Overlanding-Szene, quasi mit dem Fahrzeug an Orte hinkommen, wo man dann als Reisender mit einem normalen Reisemobil eben nicht hinkommt, so mit einem klassischen Wohnmobil. Ja. In diese Szene würde ich mich kategorisieren und das Offroad-Fahren, mein Vater ist Jäger, ich bin auf der Jagd groß geworden, immer mit Geländefahrzeugen irgendwie unterwegs und der Onkel meines Vaters hatte auf der Jagd einen Land Rover, das war eben der Serie 2. Ne? Oh. Und da durfte ich dann mitfahren als kleines Kind und das war schon immer irgendwie faszinierend. Ich habe das aber irgendwie verdrängt gehabt und irgendwann kam so die Idee, ne, so jetzt, da war schon so die ersten Informationen durch, ne, so das Fahrzeug wird eingestellt und so weiter. Das ist jetzt 8 Jahre her, dass ich mir den besorgt habe. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir noch einen kaufen. Ne? Der wird nicht besser außen. Und so bin ich dazu gekommen und habe den mir ganz standardmäßig als, das ist ein grau Metallic, eigentlich 7-Sitzer, 110er, also sprich der lange Radstand, mit dem TD4-Motor, also schon die letzte Änderungsgeneration. Ja. nachdem es quasi in diese Ford-Palette reinging mit dem 2,2 Liter Dieselmotor, dem Vierzylinder, der ja durchaus umstritten ist und die eigentlichen Fans sagen so, nur der TD5 ist der wahre, aber...
Ja, oder die sagen, der Vorgänger, der Turbo-Diesel 300er, wie auch immer.
Genau.
Da ist einfach nur Land Rover, genau, da ist ja noch gar nicht Defender, so war es, genau, mit Blattfedern stärker und ein robustes Fahrwerk und so weiter, die Show kenne ich. Aber genau aus dem Grund, nochmal nachgefragt, ich hatte neulich einen Kollegen hier als Gast, der hat gesagt, er hat noch nie ein Auto erlebt, was direkt aus der Fertigung so wenig fertig aussieht oder war, weil alles noch ein bisschen verbesserungswürdig war. Es gibt ja nun mal wirklich auch Konkurrenzprodukte von allen möglichen Herstellern. Warum gerade Defender oder Land Rover?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man sich heute auch immer noch auf dem Markt umschaut, der Defender hat eine, er ist eine Ikone. Ja, er hat ein Image, das ist sondergleichen. Man kann mit einem Defender, kann man überall aufschlagen und man wird akzeptiert von den Leuten. Das kann im höchsten Klientel sein, bis hin zum einfachen Arbeiter. Also nicht abwerten, sondern einfach nur von der Einkommensschicht her. Das schon alleine das Fahrzeug, ne? Sogar die Königin in England hat das Fahrzeug gefahren. Es war ja sogar von ihrem Mann das Lieblingsfahrzeug.
Ja, der hat sie damit sogar beerdigen lassen.
Stimmt.
Falls einer nicht anspringt bei der Beerdigung, hat er zwei Stück hinstellen lassen, die den Sarg tragen sollen. Also einer von beiden.
Das zeigt einfach, ne, selbst im Königshaus. Und es gibt, glaube ich, keinen Film. Ich bin ein begeisterter Kinofilmschauer. Also das heißt wirklich, ich habe zu Hause so eine DVD-Collection. Da wird eine Videothek, Blast, die gibt es ja heute nicht mehr. und wenn du dir dann die ganzen Filme anschaust, in wie vielen Filmen ein Defender vorkommt, das ist was. Also das ist wirklich von der Serie, ich weiß nicht, so Mata Hari und wie sie alle heißen.
Daktari
hast du, genau, wo die Fahrzeuge drin vorkommen. Deswegen, es ist eine Ikone.
Ja.
Und es ist gemacht für The Purpose is Offroad. Ja, das merkt man bei dem Fahrzeug, beziehungsweise eigentlich die Landwirtschaft, ja, aber der Offroad-Charakter, das merkt man, das habe ich jetzt im Urlaub wieder gemerkt, hier ein Hilux mit dabei, wäre eine Alternative gewesen, Toyota, weil man weiß, die sind viel, viel zuverlässiger, man muss weniger schrauben, das ist so, oder dann eben so ein Ford Raptor dann dabei gewesen, oder eher neumodisch, aber die Jungs, neueste Technik und so weiter, auf der Straße 2 Liter weniger Verbrauch gehabt und im Offroad in der Wüste dann war ich mit 2 Litern weniger dran als die, als beide. Ne? Und das war dann erstaunlich. Und daran merkt man einfach nur, dieses Fahrzeug ist fürs Gelände gemacht. Mhm. Und das ist vielleicht, glaube ich, so diese Faszination und die Begeisterung. Mhm.
Und die Reise, das Reisevirus dann noch da reingepackt. Das heißt, womit hast du den denn noch aufgepimpt dann letztendlich, dass er deinen Ansprüchen dann auch genügt?
Oh Gott, also aus heutiger Sicht muss ich sagen, das ist eine never-ending story, die Büchse der Pandora geöffnet. es war ja ursprünglich mal ein Siebensitzer, ne? Also ich habe das Fahrzeug witzigerweise von einem Russen gekauft. Warum von einem Russen? Weil dieses Fahrzeug in Russland mit Original ARB Bullbar und Dachträger verkauft worden ist. Das heißt, diese massive Bullbar da vorne dran konnte ich in Deutschland eintragen lassen mit Einzelabnahme, weil Bestandsrecht und so weiter, das macht das Auto besonders. Ja, und wer diese Bullbar kennt, der weiß, ja, so Australien, die hat seine Daseinsberechtigung, die ist mega massiv. Kann darüber streiten, ob man sich 100 Kilo vorne dran extra hinhängt, aber mit Seilwinde und allem drum und dran. Und dieser Russe, der hat mir das dann relativ günstig verkauft, ja, der brauchte Geld und dann habe ich gesagt, komm, da schlägst du zu.
Auch richtig aus Russland dann hergeholt?
Oder? Ja, der russische Papiere und alles und dann hier in Deutschland umgeschrieben.
Und warst du auch vor Ort?
Nein, sondern der hat das alles gemacht, ja. Und dann war das tipptopp. Also das Fahrzeug war in einem guten Zustand. Wir sind zu einem Land Rover-Händler hingegangen, haben es inspizieren lassen, auch die Historie checken lassen, dass es alles passt. alles original mit ARB-Sperrdifferenzialen vorne, hinten drin, was natürlich sehr interessant ist fürs Offroad-Fahren. Diese Bullbar vorne dran, ich musste sie noch nicht ausnützen, aber es ist ein gutes, entspanntes Gefühl.
Ja, okay.
Ja, das war so die Basis. Und dann fing das stückchenweise an, erst die hinteren Sitze raus. Dann habe ich so ein Koffersystem oder so quasi so ein Möbelsystem von Auric Solutions reingebaut. Dann so mit Kühlschrank natürlich, und das ist im Übrigen ein geniales Gadget, wenn man unterwegs ist, so ein Kompressorkühlschrank, immer schön gekühlte Getränke, ne, wenn man dann an die schönen Orte kommt und den Vino schön aufmacht, weiß, kalt und dann die Landschaft genießt. Aber das ging über 8 Jahre. Also der ist mittlerweile, der ganze Antriebsstrang ist modifiziert, höher gelegt, verstärktes Verteilergetriebe. Der hat eine Motormodifikation, der hat jetzt 165 PS und 450 Newtonmeter. Mhm. Damit kann er die 3,2 Tonnen, die er jetzt mittlerweile auf die Waage bringt, dann auch handeln. Verstärkte Federn hinten aus dem 130er eben für die dementsprechende Gewichtsbelastung, also Antriebsstrang technisch überarbeitet, ansonsten auch innen drin Alubutyl Armaflex, so ein bisschen so die Geräuschkulisse verbessert, aber auch die Isolierung für kalte und heiße Jahreszeiten, bringt einiges im Übrigen.
Dachzelt oder Aufstelldach?
Ich habe ein Dachzelt, Dachzeltsystem jetzt, gerade im letzten Jahr modifiziert, eine 270-Grad-Markise, so ein Riesenklöpper, das ist wirklich, da kannst du drunter leben, gerade dann eben, wenn du draußen lebst und es ist regnet oder was, und das dazugehörige Dachzelt dazu, ist ein ganz anderes Konzept, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, Hubdach, mir gefällt aber die Silhouette dann nicht, ne? die original Land Rover Silhouette wird dann irgendwo einfach, das sind 11 Zentimeter ungefähr, wo du man mehr obendrauf kriegt. Von der Einfachheit her und vom Campen und so weiter ist das die bessere Lösung, muss man zugestehen. Aber die Silhouette, das hatte mir dann doch nicht gepasst und deswegen habe ich mich für die Variante Dachzelt mit der großen Markise dazu und das mit einem Frontrunner-System dann eben verbunden, funktioniert einwandfrei.
Wunderbar, also ich kann das auch nur bestätigen, auch der ein oder andere von euch Hörerinnen und Hörer wird sich daran erinnern, in der Folge 53 war der Michael schon mal mit dabei, aber nur ganz kurz. Das war die Folge, die ich dann im Mammutpark aufgenommen habe in Stadt Oldendorf, wo das 50-jährige Jubiläum vom Deutschen Landrover Club stattgefunden hat. Dort haben wir uns dann auch getroffen, hatten uns ja verabredet dort.
Bisschen spielen im Dreck.
Dann haben wir uns abends dort amüsiert, sag mal so. Wir haben wirklich sehr lange draußen gesessen, das eine oder andere Kaltgetränk zu uns genommen. Und ich habe auch das Auto mal richtig live und in voller Montur, also voll aufgebaut, voll aufgerödelt sehen können. Mit einer kleinen beleuchteten Bar, das ist so gemütlich gewesen, die du da so dran gebaut hast, die kann man dann aufklappen, sieht also wirklich aus wie so eine kleine Bar mit Spiegeln, hätte ich fast gesagt, und mit den Gläsern da drin und hinterleuchtet und so. Also es war ein wirklich schöner, gemütlicher Abend, da haben wir auch 2, 3 Sätze auch ins Interview dann da damals gepackt. Also ein ganz tolles Auto, finde ich faszinierend. Und wo warst du dann damit erste Mal? Was hast du dann mal als erstes damit machen wollen? Wo warst du, wo es vielleicht auch noch nicht ganz ausgebaut war, aber du doch schon mal sehen wolltest, wo komme ich denn dahin, wo andere Wohnmobile nicht hinkommen?
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war die erste Fahrt, die ging eigentlich dann über Italien, also über die Alpen, Italien und dann runter nach Kroatien, nach Istrien runter. Mhm. Und ich bin dann hoch in Italien, so vor San Pellegrino, dann hoch in die Berge und das war schon September, Ende September. Und dann hatte ich einen Spot ausgemacht über Google und habe gesagt, da kann man hochfahren und bin da dann hochgefahren und das war so richtig schön Offroad-Piste, weil eben Schotter und das ging dann zu einer Berghütte. Die Berghütte hatte schon zu, eben weil es schon Ende des Jahres war.
Ach so.
Es war auf 1800 Meter. Und genau, und da hatte ich noch so aus Alukisten, so diese klassischen, wie so Zargeskisten, ne, so Alukisten, wo alles hinten reingeschmissen war und da dann eben rausgelebt. Und Dachzelt obendrauf, fertig.
Ja.
Das war die erste Variante und die erste Fahrt. Lustig, und die Anekdote war dann, ich habe mir dann einen schönen Wein aufgemacht mit Aussicht bis runter nach Bologna, konnte man dann eben wirklich runterschauen. Man hat dann in der Ferne die Stadt gesehen, habe mir dann einen Rotwein genossen und bin dann ins Dachzelt gekrochen, und dann fingen dann die Windböen an, weil Föhn war, und dann musste ich quasi mit dem Dusel, musste ich dann das Dachzelt in der Nacht noch zusammenklappen und ins Auto. Okay. Deswegen kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja, da bist du gut beraten, das so schnell wie möglich zu machen, weil gerade so ein Dachzelt hat da auch gewisse Angriffsfläche. Und ich habe Freunde von mir, die haben das damals in Griechenland nicht so schnell hingekriegt, mussten sich letztendlich selber erstmal retten. Und da war das Zelt wirklich zerrissen, ne, an einigen Stellen. Und dann, zum Glück kann man das ja in solchen Ländern auch reparieren lassen. Aber ja, eine gute Anekdote, glaube ich schon, dass man da ein bisschen in Panik gerät. Ja, schön. Okay. Gut, gab es danach noch weitere Reisehighlights, wo du sagst, okay, das könnte man auch noch mal kurz...
Reisehighlights habe ich viele, weil einfach das Fahrzeug wird von mir genutzt. Also das heißt, ich stehe auf diese Form von Urlaub. Es ist einfach immer sehr abenteuerreich, sehr lehrreich. Und angefangen eben mit solchen Zielen und dann angefangen Rundreise durch Polen, so ein bisschen auf der Spur des Dritten Reichs, historisch gesehen sehr spannend. Dann Pyrenäen, super spannend, bis eben Nordspanien. Gibt es im Übrigen super Strecken, weil es dort so verlassene Dörfer, so Geisterdörfer gibt, die man anschauen kann. Nordkap einmal im August und einmal im März gemacht. Das im März war so ein bisschen temperaturmäßig mit dem Dachzelt eine Challenge bei minus 15 Grad. aber super faszinierend und spannend, wirklich Winter Wonderland, über 1000 Kilometer Ice Roads mit dem Defender dann bis ans Nordkap. Die letzten 15 Kilometer waren gesperrt wegen Sturm.
Okay.
Wir mussten dann auch das Dachzelt in einem Tunnel aufbauen, damit wir die Sachen rausholen konnten, damit wir dann im Auto übernachten konnten. Und deswegen so Nordkap-Tour ist immer, vor allem dann eben im Sommer, wenn man das noch nie erlebt hatte, ist ein Muss, ne? So die Mitternachtssonne, die dann wirklich nur so in eine Dämmerungsstimmung führt im Arctic Circle, oder dann eben im Winter, wenn es dann wirklich dunkel ist. Und ich wollte unbedingt natürlich die Nordlichter erleben, und das hat dort auch geklappt. Bei Abisko dann, ist es eine bekannte Gegend, die bei Kiruna, Schwedisch Lappland ist, dann gehört zu den nordlichtreichsten Regionen neben Tromsø. Von dem her dann eben auch dort das Glück gehabt, die Nordlichter dann eben zu sehen. Ich war in Marokko dann auch schon das erste Mal in der Wüste und konnte hier mit dem Fahrzeug dann eben auch schon mal eben Wüstenreisen machen, auch das Atlasgebirge dann durch. Das ist ein sehr spannendes Gebiet und Land. Und jetzt, was ich Offroad-technisch am interessantesten fand, ist definitiv Karpaten und Rumänien.
Ja.
Ist ein absoluter Traum. Schottland ist nicht so viel Offroad, aber England, die Green Lanes beispielsweise, die habe ich dann noch mitgemacht. Und was ich definitiv empfehlen kann, ist Bosnien. Bosnien so Richtung Montenegro auch runter. Bosnien hat auch noch sehr viele so verlassene Orte und verlassene Straßen. Sehr, sehr freundliche und aufgeschlossene Kultur. Die freuen sich richtig. Es sind viele Gastarbeiter, die Deutsche lieben. Also jedes Mal an der Tankstelle wurden wir quasi abgefangen und so weiter.
Ja.
Auch eines der schönen Ziele und Ecken, und letztendlich natürlich jetzt dieses Jahr als absolutes Highlight und gehört auch zu den Top-Reisen definitiv Tunesien.
Genau. Also ihr seht, hört, der Michael ist wirklich Experte, was Reisen betrifft, gerade auch ein bisschen in fernere Regionen. Nicht nur in den Schwarzwald hinein, sondern wirklich ganz Europa schon abgegrast und eben auch in Nordafrika. Und auch das ist ja heute ein Grund, warum ich mir den Michael dazu geholt habe. Wie der eine oder andere schon mitbekommen hat, wollen meine Frau und ich ja dann auch in wenigen Wochen nach Tunesien starten. Und da war der Michael jetzt gerade erst. Aber er hat es ein bisschen anders gemacht. Er hat das wirklich selbst organisiert. Wir machen das ja mit einer Gruppe zusammen, organisierten Gruppe, so kommerziell sozusagen. Und der Michael hat das wirklich privat gemacht, aber eben auch für ein paar Leute mit. Fangen wir doch da mal mit an. Wie bist du da an die Mitfahrer gekommen? Was hast du alles zu planen gehabt? Welche Verantwortung muss man da übernehmen und welche nicht? Einfach ganz vorne mal anfangen. Das wäre für mich mal interessant, wie du das gemacht hast.
Also grundsätzlich muss man dazu wissen, ich schreibe meine Reisen seit Jahren über Facebook aus. Mhm. Also das heißt, ich suche dann immer wieder Mitfahrer, also sprich Co-Piloten, sage ich dazu, ja. Weil ich will keine Passiv-Mitfahrer haben, sondern eher eben Leute, die schon auch ein bisschen Erfahrung dahingehend haben oder beziehungsweise vor allem auch aufgeschlossen sind, ja. Weil ich sehr viel mit Foto und Video auch arbeite. Das nervt den einen oder anderen, schon wieder ein schöner Platz, aber schon wieder anhalten. Ja. Ne, das ist so, ja. Also da muss man dann auch diese Begeisterung dafür irgendwo teilen. Und das funktioniert tatsächlich über diese Reisegruppen sehr gut. Ja, und die Karpatentour zum Beispiel, dann eben waren wir mit 3 Autos unterwegs. Also gerade dort, wo es wirklich in den extremeren Offroad-Einsatz geht, dort fahre ich gerne dann eben mit 2 oder 3 Autos. Das ist so eine ideale Größe. Und in dem Fall hatte ich eben auch ausgeschrieben und habe gesagt, wer hat Lust. Und so haben sich dann 3 Fahrzeuge eben ergeben, die zusammen runter. Keiner kannte den anderen und ich kann es nur sagen, diese Leidenschaft und diese Begeisterung, wenn man so eine Interessensgruppierung ist, es ist faszinierend. Es ist wirklich, wie da auf einmal ein Team draus wird und ein Spaß dabei entsteht.
Cool.
Vor allem, weil es halt wirklich nur aus der Leidenschaft raus getrieben. Und wir hatten vom ersten Moment an, wo wir uns in Civitavecchia vor der Fähre getroffen hatten, hatten wir einen Heidenspaß und das hat sich bis zum Schluss bewahrheitet und ist beigeblieben. Wir hatten dann sogar noch 2 weitere kennengelernt, also das heißt 2 aus Traunstein, 2 Bayern. Wir waren ja eh schon international mit einem Schweizer und einem Pärchen aus Oberösterreich, dann ich eben aus Deutschland. Okay. Und dann kamen noch die Bayern mit dazu, ist auch Deutschland, aber ist schon so sehr tiefes Bayern und die 2 waren so richtig herrlich. Die waren mit ihren VW-Bussen unterwegs, so ein T3 und ein T4 Synchro und wollten das unbedingt machen,
ja.
Und haben sich da dann später dann, also wir haben sie auf der Fähre kennengelernt und dann später, wir hatten Kontakt gehalten, haben sie sich mit angeschlossen für die eigentliche Offroad-Tour, weil das war auch ihr finales Ziel.
Ach cool. Das ist und eine Beifahrerin, hast du mir vorgespielt schon gedacht, hast du auch gefunden?
Genau, witzigerweise. Ja. Ich hatte ganz regulär ausgeschrieben und meine Beifahrerin kommt aus meinem Heimatstädtchen Linder Bodensee. Also wir kannten uns zuvor nicht, sie ist eine jüngere Generation. Und sie ist selber mit einem T1, einem Mercedes Oldtimer Van oder Camper unterwegs, macht das schon seit Jahren und hat da einfach diese Erfahrung. Mhm. Das hat super gematcht, hat super gepasst. Sie fotografiert eben auch sehr gerne. Deswegen war das hier sehr, sehr passend und ich mache es auch immer so, dass eben meine Co-Piloten, die treffe ich auch persönlich vor der Fahrt, weil wenn man dann 2, 3 Wochen dicht an dicht ist, dann will man schon auf jeden Fall nicht virtuell, sondern eben auch persönlich sich kennenlernen, hat sich nur bestätigt und in dem Fall sogar echt perfektes Match gehabt.
Klasse. So, und dann bucht aber jeder alle seine Fähren und so weiter, bucht man dann selber?
Die Vororganisation habe in dem Fall ich gemacht. Ich habe gesagt, ich will kein Reiseveranstalter sein, aber ich übernehme die Organisation durch die Initiative, die ich hatte und die Zielsetzung, habe das vorstrukturiert. Also das heißt, die Fähre gab den Rahmen vor, den zeitlichen Rahmen und dann im Anschluss dran im Grunde genommen das aufgefüllt mit Material. Es gab nur ein Hauptziel, also das heißt, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall in die Sahara unten reinfahren, so 2, 3 Tage. Und da war dann dieses Ziel natürlich, das ist der Klassiker, nach Duz rein. Und den Rest haben wir als Gruppe, ich habe eine Point-of-Interest-Liste rumgereicht, also aufgestellt, rumgereicht und habe gesagt, hier, schau mal an, das sind mögliche Punkte, die wir da noch mit einbauen können. Und haben dann jeden Tag quasi nach Gusto gesagt, was wollen wir heute auf der Strecke noch mit reintun, was wollen wir erleben, wo wollen wir dann auch übernachten, wollen wir lieber wild campen oder auf dem Campingplatz, also jede dritte Nacht dann mal wieder eine Dusche zu haben, ist doch ganz gut beispielsweise. Ja. Und von dem her haben wir das sehr dynamisch eigentlich gehalten. Der Rahmen war vorgegeben und in dem Rahmen haben wir dann auch die die notwendigen Punkte, welche Dokumente braucht man, was ist wichtig zum Einreisen und so weiter. Das haben wir dann vorab geklärt, dass die Haupt-K.O.-Kriterien im Grunde genommen neutralisiert waren.
Okay. Aber die Fähren hast du jetzt nicht gebucht?
Die habe ich für mich gebucht, okay, oder für mich
und meine... Die Fähre nehmen wir jetzt, weil genau, die fährt an dem Tag halt los und genau mit einem ähnlichen Kostenblock fahren wir dann auch wieder zum gleichen Hafen zurück, 2 Wochen später.
Das war dann so der Rahmen. Genau. Ich hab gesagt, das ist die Fähre, die ich buchen werde. Die anderen haben sich daraufhin angeschlossen, die gleiche Fähre dann eben gebucht. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, dann gesagt, dass man im Land erst zueinander findet. Aber in dem Fall hat es super gematcht, weil alle die gleiche Fähre hatten und wir hatten uns dann eben vor der Fähre getroffen, waren noch schön Abendessen und so weiter, weil die hier abends fährt, ja, und dann war das perfekt.
Ja, also so haben wir das auch vor, wir werden uns ja in Genua, wir werden von Genua aus fahren. Mhm. Ich denke mal, das macht auch Sinn, sich stundenlang, das dauert ja mehr als 24 Stunden, da runter zu fahren mit der Fähre, einfach mal auch locker kennenzulernen. Das ist doch eine schöne Zeit. Naja, sitzt man da zu zweit immer nur im Auto und hier kann man ja wirklich den ganzen Tag umeinander laufen und sich, ja, so wie jetzt hier, seine Lebensgeschichten erzählen. Ist doch vielleicht ganz nett schon mal, dass man weiß, ah, der macht dies, diese macht jenes. Und da hat man schon so ein gewisses Gefühl, bevor man dann in Tunesien startet.
Das Schönste war eigentlich eher dann, als wir dann Onboarding hatten, also quasi dieser Platz, wo sich die Fahrzeuge dann versammeln, bevor sie auf die Fähre dann eben gelassen werden beim Boarden, da tummeln sich genau Gleichgesinnte. Also das ist ähnlich wie bei der Abenteuer Allrad, man kommt einfach mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Da haben wir eben, wie gesagt, die zwei Bayern dann auch noch kennengelernt. Und da sind noch viele andere, die genauso ticken. Vom großen LKW mit einem Cut Unimog bis hin zu eben so wie die beiden mit ihren VW-Bussen. Und das sind dann wirklich spannende Geschichten, wenn man mit den Leuten ins Gespräch geht, die schon, also sehr viel auch diese Leidenschaft Wüste schon gepackt hat, dass sie eben schon zum x-ten Mal unten sind, was ich das erste Mal jetzt nach dieser Reise auch verstehen kann, wie das entsteht. Aber dieser Abend vor der Fähre, sich da zu treffen, mit den Leuten zu unterhalten, das ist schon ein Erlebnis.
Und ihr habt ja Ende September, Anfang Oktober seid ihr gestartet?
Wir sind gestartet genau am 27. September.
Da ist ja noch, ist da warm, also wir fahren im November, da wird es schon kühler sein nachts. Und wie war es da im Oktober?
Meinst du auf der Fähre? Da ist es schattig und windig. Nein, es war wirklich die perfekten Konditionen jetzt Anfang Oktober. Mhm. Es war so traumhaft, vor allem im Dachzelt dann. Es waren so Tiefstemperaturen um die 17 Grad und dann so bis 31 Grad, wobei die 31 Grad in der Wüste fühlen sich ein bisschen heißer und anders an, weil die Sonne einfach die Kraft mitbringt. Aber es waren die perfekten Bedingungen und ich habe mich da auch mit einigen unterhalten da unten dann. Die Hauptsaison, die beginnt im Anfang Oktober da dann auch.
Ja, genau. Okay, und dann in Tunis alle Formalitäten, Einreiseformalitäten über sich ergehen lassen, du hast vorhin schon so ein bisschen berichtet. Ja. Da gibt es schon Herausforderungen. Weiß nicht, ob wir noch mal ganz kurz drauf eingehen können.
Also man sollte nicht eine deutsche Bürokratie, wobei die ja auch in mancher Hinsicht sicherlich hier anstrengend ist, aber die Bürokratie dort unten, die hat eine eigene Dynamik. Man muss so ein bisschen diesem Fluss folgen und den jeweiligen Personen, das sind mehrere Schritte, es waren, glaube ich, in Summe 4 oder 5 Schritte, die man dann eben machen musste von der Prüfung der Versicherung, dass die Versicherung dementsprechend, also man braucht eine Haftpflichtversicherung, das wird auch geprüft bei der Einreise, ansonsten kann man unten vor Ort eine eben beziehen, dann muss man diesen digitalen Einreisestempel, den man sich dann mittlerweile digital, viele hatten dann aus ihrer Vergangenheit noch den Papierzettel, haben sie gesagt, nein, der ist nicht mehr gültig, dann fing dann das Rumrudern an, weil noch keiner Internet hatte, dann eben, was man dazu braucht, um sich anzumelden, weil eSIMs oder sonstiges hatten die jetzt in ihrer Generation jetzt nicht. Die wollten eher so die physische SIM dann im Land kaufen, konnten sich nicht anmelden dann eben. Das heißt, man musste mit Hotspot arbeiten. Also es hat eine ganz eigene Dynamik. Dann kommt der Inspektor, der dann eben diesen Zettel dann, den man dann bekommt, wo dann draufsteht, wie viele Fahrzeuge oder wie viele Personen und so weiter. Dann kontrolliert er das nochmal mit dem Fahrzeug. Aber alles in allem, es war deutlich angenehmer wie beispielsweise Marokko. Da haben sie dann wirklich auch das Auto dann auseinandergenommen und sich angeschaut und so weiter. Die Leute sind dort, ich sag mal, relativ, es ist ein anderes System, weil im Grunde genommen, es kommt eine Fähre an. Und die Fähre muss abgewickelt werden durch die Beamten, durch die Personen dort. Ne? In Marokko ist es, man kommt auf spanischem Hoheitsgebiet auf dem Kontinent an und dann ist die normale Fähre. Denen ist es relativ wurscht. Die haben kontinuierlich. Ja? Und bei denen ist es so, es kommt die Fähre an, dann wird es abgearbeitet und danach ist Feierabend. Das heißt, die haben dann auch irgendwann Interesse, das möglichst schnell fertig zu machen und dann geht es dann zum Ende relativ schnell. Aber man muss trotzdem irgendwo damit rechnen, dass es so Richtung 3 Stunden durchaus dauern kann.
Okay. Und was war dann euer erstes Ziel? Was habt ihr eingeschlagen?
Tunis.
Nee, von Tunis weiter.
Von Tunis weiter. Also nein, wir haben erst... Genau. Wir wollten ein bisschen akklimatisieren. Das heißt, wir haben dann über unser Freundesnetzwerk eine Unterkunft für 2 Nächte in Tunis eben erstmal organisiert. Sehr zentral, schön gelegen. Und hatten dann einen Tag dann eben Zeit, so Bereiche von Tunis anzuschauen. Wir hatten es aufgeteilt, dass wir gesagt haben, den ersten Teil, als wir ankommen zum Akklimatisieren, dann bei Sidi Bou, das ist so diese bekannte Hafenstadt, eher so der schicke Bereich. Das ist quasi im Osten so eine nette Hafenstadt mit Yachthafen und allem drum und dran. Da ist auch eine sehr schön gepflegte Stadt mit blau-weißen Häusern. Die haben wir uns angeschaut und sind dann quasi am nächsten Tag dann eben erst weiter. Wir wollten da einfach so ein bisschen akklimatisieren, ankommen nach der Hafenfahrt. Super Idee. Genau, das hat auch super gut funktioniert. Und dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren und wir wollten unbedingt mehr übernachten. Es gibt wirklich schöne Strände dort. Und sind dann vor Sousse war das an einen superschönen Strand und da sind wir sogar auf der Rückreise wieder hin. Weißer Sandstrand, es ist ein kleines Städtchen in der Nähe, was zu der Jahreszeit dann eben fast leer ist, ein paar Angler. Und dann stehst du da quasi mit dem Dachzelt, Fenster offen und du wirst von der Sonne dann morgens geweckt. Ne? Hast das Meeresrauschen dann die ganze Nacht. Saßen abends dann mit Lagerfeuer dran, kannst baden gehen und so weiter. Also wirklich kann man sich nicht buchen, sondern das ist einfach so Wildcampen. Und das ist der Witz, es wird in den meisten Fällen wird es toleriert, obwohl es offiziell eigentlich verboten ist.
Okay. Ja? Okay, aber ja, ich denke auch, da wird man jetzt nicht so schnell die Behörden darauf beschwören, wenn man da mal mit 2, 3 Autos rumsteht.
Du wirst kontrolliert. Ja? Was definitiv ein Fall ist, ist, dass die Polizei und das Militär einen sehr großen Fokus auf Touristen nimmt. Das heißt, sie kontrolliert die Touristen allesamt am Anfang immer sehr ernst, sehr kritisch und dann wird Ausweis wird abgefragt, es wird vielleicht noch die Fahrzeugpapiere höchstens noch gefragt. Und dann ganz wichtig, wo will man hin? Man muss immer wissen, wo man hin will und ihnen das sagen. Das hat eher den Aspekt, weil sie wirklich die Touristen schützen wollen. Es gibt immer noch so ein paar Regionen, Libyen an der Grenze oder Richtung Algerien an der Grenze, die noch nicht so astrein sind, wo es immer noch so ein bisschen kriselt. Und da wollen sie eben imagetechnisch sich um die Touristen kümmern. Und dementsprechend fragen sie das. Und wenn das ist, die sind dann immer super freundlich und welcome to Tunisia. Und also wirklich, ist dann richtig herrlich und schön. Dann da einfach so von der Art her sind sie dann auf einmal super locker, wenn sie wissen, alles ist gut.
Das ist doch schön, ja. Also nicht so eine Abzockermentalität gibt es ja auch. Ne? Habe ich auch schon erleben dürfen. Fragen sie allen möglichen Kram, bis sie merken, dass irgendwas ist nicht da und dann Hand aufhalten. Ne?
Also ist da gar nicht so der Fall. Auch selbst auf dem Bazar so wenig Abzockermentalität in diesem Land erlebt. Eher wirklich so auf den sozialen Faktor und auch auf dem Bazar beispielsweise Marrakesch. Ja, der berühmte Bazar von Marrakesch in der Medina. Du wirst halt wirklich belagert und bombardiert und sie versuchen wirklich den letzten Euro dann noch aus dir rauszuholen und so weiter. Ne? So auf die Art und Weise hat man zum Gewissen natürlich auch in diesen Souks, auf diesen Märkten. Aber die sind, wenn sie merken, da ist nichts zu holen, dann sind sie eher anders. Dann sind sie entspannter und reden mit dir und wo kommst du her und interessieren sich für einen. Und interessant ist auch, dass die dann eben so, was suchst du denn noch und so weiter, die empfehlen sich untereinander. Also dieses Netzwerken ist so ausgeprägt, das ist echt der Wahnsinn. Also ich kenne den und da und ich musste zum Beispiel dann am darauffolgenden Tag dann in Sousse mal in eine Werkstatt, weil ich meine Silikondämpfer bei der Zugstrebe sind ausgelutscht und da wollte ich das nochmal checken lassen, weil es schon Geräusche gemacht hat. Und mit dem Mechaniker schreibe ich heute noch. Ne? Also wirklich ganz faszinierend, weil der auch Offroad-Fan ist und so weiter. Also es ist faszinierend und der sagte dann so, hey, hier den Campingplatz, der, wo wir am Ende gelandet sind, witzigerweise, hat er uns empfohlen. Ne? Mhm. Fahr da hin und das ist ein deutsches Pärchen oder beziehungsweise deutsch sprechend. Tatsache kommen sie aus der Schweiz. Okay. Ja. Und so läuft es da. Und da kann man sich schön treiben lassen in diesem Netzwerk und es ist unaufdringlich.
Ja. Also das ist auch faszinierend, was du vorhin erzählt hast, dass ihr euch on the run immer entschieden habt, wo ihr hinfahrt. Ne?
Ja.
Das ist schon interessant. Und aber letztendlich sollte eine Art Rundreise werden.
Genau.
Also, wo seid ihr von Tunis weggefahren? Seid ihr nach Westen gefahren oder seid ihr nach Osten gefahren?
Wir sind erstmal von Tunis südlich an der Küste entlang runter, so Richtung Djerba und sind dann quasi etwas südlich von Djerba, so 5 Kilometer vor der libyschen Grenze, dann auch nochmal aufgehalten worden von eben diesen Checkpoints. Es hatte immer so an neuralgischen Punkten, so Kreisverkehren. Ja. Da stehen sie dann und kontrollieren eben auch. Und dann haben sie gesagt, nee, hier jetzt nicht weiter und auch nicht übernachten. Und dann haben sie uns nochmal zurückgeschickt und dann sind wir so mit einem kleinen Umweg dann so ein bisschen Richtung Djerba. Und das war dann so die letzte Küstenecke. Und von dort aus sind wir dann quasi ins Landesinnere. Es gibt da noch so ein paar schöne Spots, die muss man sich als Star-Wars-Fan outen. Ah, es gibt ja Drehorte, an Drehorte, die dort unten sind. Und wir haben dann zumindest das Kshar Hadada heißt das. Das ist dieses berühmte Hotel aus der ersten Episode. Mhm. Das haben wir uns dann angeschaut und faszinierend ist, dass sie dort ein unglaublich gepflegtes Städtchen haben, weil eben sehr viele Touristen sind, ne, die da ein- und ausgehen. Und zuvor entlang der Küste und so weiter, Tunesien hat ein Müllproblem. Das muss man schlichtweg einfach so auf den Punkt bringen. Ja. Und der Tourismus ist da schon eher förderlich, weil sie dann darauf achten, wo die Touristen sind, dass sie dann eben den Müll versorgen. Auf den Zwischenwegen war es schon sehr krass. Also wirklich ein sehr lapidarer Umgang mit Plastikmüll und so weiter. Mhm. Da sind wir mit unserem Glauben, dass wir mit dem Deckel, den wir an die Schraube hinhaften, dass wir dann die Welt retten. Also da sind wir dann quasi weit daneben, wenn man sich das anschaut.
Das hört man natürlich immer mal wieder, aber das ist ja in Europa auch an den einen oder anderen Stellen, auch in Italien, wenn du den Autobahnabfahrten, die feuern ihre Kunststoffflaschen aus dem Fenster, das ist wahre Pracht. Ich verstehe nicht, warum man kein Pfandsystem einführt. Ne?
Das ist wirklich ein Problem, was gelöst werden muss, weil Italien ist Kinderfasching gegen das, was ich da unten gesehen habe, wirklich in einigen Regionen. Wie gesagt, dort, wo sehr viel Tourismus ist, dann ist es eben nicht so. Aber auf den Strecken, wo wir unterwegs waren, ganz, ganz krass. Ich habe viele Videoaufnahmen dann eben auch gemacht davon. Und das war schon echt beeindruckend im negativen Sinne eigentlich eher, was dort an Müll rumgefahren ist. Mhm. Auch der Umgang damit, Mülldeponien und so weiter. Ne? Also das ist so ein Manko, wo man sagen muss, sollten sie sich vielleicht überlegen, was aber trotzdem für die Schönheit des Landes jetzt nicht unbedingt
ab. Ist ja auch dann auf den viel befahrenen Strecken, wenn man da ja wirklich irgendwo fährt, wo kaum einer ist, da wird es vielleicht mal ein Plastiktütchen durch die Gegend fliegen, aber da ist dann ja wahrscheinlich die Landschaft nicht durch Müll total versaut.
In vielen Regionen nicht, gerade so, wenn es Richtung Wüste geht, dann weniger. Und da fängt es dann auch wirklich an, eigentlich in meinen Augen so richtig interessant zu werden. Also wir sind dann eben von Kshar Hadada, sind wir dann über die Berge dann in die Wüste reingefahren. Und das sind so knappe 200 Kilometer dann nochmal bis Richtung Dus, was ja das bekannte Tor zur Sahara ist. Und dort zuvor haben wir dann, kennst du diese berühmten Kamelwarnschilder, das Kamel drauf, das musste natürlich sein, dass der Defender vor diesem Schild fotografiert werden musste. Dann mussten wir anhalten, haben das Foto gemacht und dann kam Ayman an. Das ist der Kamelhirte, der dann mit diese Kamelherde quasi hier bewacht hat, und der hat sich sowas von gefreut. Es war wirklich so, der ist auf uns quasi zugerannt gekommen und hat gegrüßt und so weiter und hat gesagt, was wir hier machen und ob er die Kamele zeigen kann. Er hat wirklich, wie wenn er auf uns gewartet hätte. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und dann hat er mit altem Brot hat er dann die Kamele angelockt, und wohlgemerkt das Jüngste mit 6 Monaten, wo du nebendran stehst mit einer Höhe von über 2 Metern, 6 Monate, du stehst immer so, junger Vater, echt ein Viech. Ja. Und dann hat er sich richtig gefreut, haben wir noch ein paar Fotos gemacht und Tatsache, er hat sogar WhatsApp.
Echt?
Ja, haben wir dann noch über WhatsApp die Fotos ausgetauscht. Also und tatsächlich 30 Kamele, die der so in dritter Generation oder vierter Generation diese Kamele hirtet. Und muss man sich vorstellen, zwischen 7 und 11 Euro das Kilo ist der Preis für ein Kamel, nicht Fleisch, sondern Lebendgewicht.
Ja.
Und die Viecher, die wiegen halt mal schnell zwischen 500 und 600 Kilo.
Ja. Ja.
Dann kannst du dir vorstellen, was für einen Wert der eigentlich da stehen hat, ne, okay, mit 30 Tieren.
Aber die werden jetzt nicht geschlachtet, also der Preis hat dann die
das sind Karawanentiere oder Arbeitstiere, ja, genau. Ja. Aber natürlich, Kamelfleisch wird dort auch gegessen.
Ja, klar.
Ja.
Gut. Hast du auch gegessen?
Tatsächlich nicht, nein. Eher Richtung Lamm orientiert.
Aber hast du auch mal gesehen, dass man es essen hätte können?
Ich selber nicht, nein. Ja. Ich weiß es aber auf dem Markt, dort hatten sie es angeboten.
Ah so, okay.
Genau.
Weil als wir in Schweden waren, wollten wir auch unbedingt Elch essen, gab aber nichts, weil die Saison gar nicht war. Diese Jagdsaison.
Ja, ja, okay.
Muss ja. Halt im Herbst wiederkommen, so ungefähr.
Also Jagdsaison auf Kamele kenne ich jetzt nicht.
Nein, ist mir schon klar. Aber das hat ja so ein bisschen... Hatten wir uns gedacht, ja, klar, wenn man schon mal in Schweden ist, essen wir natürlich auch mal ein Elchfleisch, obwohl wir eigentlich Vegetarier sind, aber wir sind ja Flexitarier, also wo es absolut Sinn macht für uns, wir sind ja nicht allergisch gegen Fleisch, sage ich immer, sondern wir lassen es einfach nur aus, weil wir das sind.
Aber faszinierenderweise, ich habe es nicht probiert, interessant ist, dass das Leder sehr, sehr angesagt ist, weil es sehr robust ist, das Leder.
Okay.
Und die machen da Schuhe draus, besonders die Bereiche, die besonders eben abriebfest sein müssen, Sohlen und so weiter, durften wir auch in Dus auf dem Markt einem Schuhmacher zuschauen, wie er dann eben solche Schuhe traditionell gefertigt hat. Und ich kann nur sagen, Dus ist eine faszinierende Stadt. Es ist eine Wüstenstadt, die hat einen ganz eigenen Charakter. Ja, also man kommt schon rein, viel mehr Offroad-Fahrzeuge, 2 Räder, eine ganz eigene Dynamik. Donnerstags ist dann immer der große Wochenmarkt.
Okay.
Und dann kommt man in diesen Wochenmarkt und es ist kein Markt wie bei uns. Ja,
ja.
Dort werden Kamele, Schafe, also sämtliche Tiere werden gehandelt, gebrauchte Gegenstände von Möbeln, Couch, Türen, Fahrräder, Motorräder, ja, also es geht zu, Klamotten, ähnlich wie bei uns bei einem Second-Hand-Markt, ja, wo du reingehst, nur in Massen, ja, das ist eher so Rotkreuz-Style, wo dann die Leute so an Wühltischen stehen und dann natürlich Obst, Gemüse. Eine faszinierende Charakteristik von einem Markt mit einem super entspannten Leuten. Ich hatte da ein ganz nettes Gespräch.
Wie groß ist ungefähr Dus, kann man so ungefähr sagen? 5.000 oder 50.000?
Dus, sind, so viel ich weiß, um die 12.000 Einwohner. Also es ist doch weitläufig groß. Fühlt sich nicht so groß an, ja. Aber es ist doch eine gewisse Dynamik eben, wo man dann am Verkehr dann eben auch wiedererkennt. Und auch der Markt relativ groß ist. Aber es ist wirklich, sobald man quasi aus der Stadt rausfährt, vor allem Richtung Süden, bist du direkt in der Sahara. Mhm. Also wirklich, die Stadt hört auf und die Sahara beginnt. Und das ist das Faszinierende, ne? Ja.
Okay. Und dann bleibt man dann manchmal so Pisten, ja, dass man dann sich auch so auch einigermaßen orientieren kann, oder?
Es gibt eine große Straße Richtung Süden, ja, die geht dann quasi in die Sahara und dort gibt es dann unweit, als die Asphaltstraße dann dort aufhört, gibt es einen großen Checkpoint, ja, mit einem Gebäude dann eben auch. Und dann ist auch gleichzeitig eine Bar, ganz witzig eingerichtet, so mit einem Sandboard, also ein Snowboard, was zum Sandboard verwendet wird. Lauter T-Shirts und Aufkleber aus verschiedenen Ländern und so weiter, wo du einfach diesen Spirit spürst, wie viele Leute aus wie vielen Nationen schon in dieser Bar drin gestanden sind. Ja. Und ganz einfach mit einem offenen Sandboden und so weiter.
Cool.
Und ab da geht es wirklich dann ohne irgendwelche Straßen dann in die Wüste.
Wow. Und wie orientiert man sich?
Du hast natürlich noch Spuren, ne? Also es geht dann quasi erst geht's über Tracks, dann geht's zum Yebi Nationalpark und von dort aus, wir sind in dem Fall, also man kann auch andere Routen nehmen, aber in dem Fall sind wir mit GPS-Daten, also das heißt, wir haben uns von Wikiloc als Portal, haben wir dann eine Route gefunden, haben die uns offline gezogen auf MapsOut in dem Fall, weil man dort eben sehr gut offline eben auch das dann eben verfolgen kann. Und sind dann die Route kombiniert mit den Spuren dann Richtung Tambaine gefahren.
Okay.
Genau, das ist sehr spannend, ja.
Ja, glaube ich auch. Das heißt, auch in diesem Checkpoint hat man da seine Daten hinterlassen und damit die wissen,
nein,
falls nicht mehr rauskommt,
dass an dem suchen. Punkt war es nicht, sondern aber es, uns ist ein Militärfahrzeug entgegengekommen und hat nochmal kontrolliert, weil man braucht eine Genehmigung für die Sahara. Ja. Also in der Regel 48 Stunden Bearbeitungsdauer. Wir haben dann irgendwie afrikanischen Style verhandelt und dann noch einen Touristen Guide gefunden, der uns das dann ad hoc ausgefüllt hat, ist aber nicht die Regel. Das war dann mit Goodwill und viel Überredung und so weiter. Wohlgemerkt, Faisal, der Besitzer von dem Campingplatz, sagte, nein, bestechen überhaupt keinen Fall, funktioniert nicht, versuch's auf anderem Wege. Und die haben das dann auch so ganz offiziell gemacht. Und es hat dann geklappt. Und diese Genehmigung, die braucht man, da steht drin, wie lang man in der Wüste ist und wo man hinfährt. Ja, das wird abgefragt und dann steht es in dem Dokument, wie viele Personen, Namen und so weiter und welche Fahrzeuge. Und das wird dann auch bei der Einreise kontrolliert. Also da sind sie dann relativ strikt. Also das heißt, wenn du keine Genehmigung hast oder der Guide, den du buchst, keine Genehmigung hat, wirst du zurückgeschickt.
Ja, ist auch sinnvoll. Also absolut. Zu unserer Jugend gab es ja immer wieder so Meldungen, so Schlaumeier, die ihre Autos in Deutschland gekauft und dann irgendwo unterhalb der Sahara verkaufen wollten. Peugeot war ja damals so eine ganz klassische Marke. Und die sind einfach dann nicht mehr rausgekommen und hat auch keiner gesucht, weil sie einfach durchgebrettert sind. Also in den 80ern wahrscheinlich noch. Und heute hat man das wahrscheinlich strenger gehandhabt, weil man da auch nicht in den schlechten Ruf kommen will, dass da überall, naja, ausgebrannte Autos oder sonst wie rumliegen in der Wüste. Ich finde das super, dass man da, war ja in Namibia auch so, dass sie wissen, wenn der um so viel Uhr nicht wieder da zurückkommt oder, ne, dass sie dann wirklich losfahren oder vielleicht sogar fliegen, um nicht zu suchen.
Das kann dann man achtet da einfach so ein bisschen auf das Image und die Touristen und du findest halt alles dort, ne? Also diese schweren Cut-LKWs, die da beeindruckend dann da durch die Wüste fahren, bis hin zu eben den ganzen Offroader Toyota, ganz klar stark vertreten.
Motorräder und, sicherlich auch viel, oder? Motorräder?
Ja, Cross, also vor allem dann BMW immer noch so der Klassiker, aber es ist sehr viel Cross-Tourismus dort mit Motorrädern, das siehst du schon an der Fähre, wenn du ankommst, ist natürlich auch ein Mecker. Ja, also wirklich muss man dann sagen, diese Strecken da hinten rausfahren ist traumhaft. Und es gibt dann eben auch so ein paar Camps, die sich darauf spezialisiert haben, weil das ist Sandeln vom Feinsten, was man da hinten hat. Für PKWs und LKWs kann es durchaus herausfordernd sein. Wir hatten echt da so ein Erlebnis auf den Weg dahin, dann ging es dann wirklich durch den weichen Sand. Und dann dachten wir zuerst, uns kommt ein LKW entgegen und dann haben wir festgestellt, nee, der steht da, der ist abgestellt, der ist schon vom Sand quasi einbetoniert oder zumindest umrundet und sah eigentlich noch ganz gut aus, aber war halt irgendwo Motorschaden wahrscheinlich oder sonstiges und man hatte dann nicht das Geld investiert, dass man den rauszieht mit einem anderen LKW, weil es doch nicht so trivial ist. Und von dem her, ne, also das kann durchaus schnell in diese Richtung gehen. Aber das Erlebnis hier durch diesen Sand zu fahren und dann an den Terminen, das sind zwei hohe Berge, in Anführungszeichen, das sind vielleicht so 100, 150 Meter hoch mit einem Plateau. Und wir standen dann genau zwischen den beiden Bergen, sodass man dann schön einen Weitblick über die Wüste hatte. Und Das ist schon atemberaubender Moment, ja.
Und man muss auch sicherlich abends zusehen, dass man vor Dunkelheit wieder irgendwo ist, oder?
Gar nicht.
Also nicht mehr rumfährt, sag mal so.
Das liegt ja an dir, ob du nachts fahren willst. Okay. Wir haben tatsächlich in der Ferne haben wir dann noch einzelne Fahrzeuge fahren sehen, ja, von den Camps und so weiter, weit in der Ferne. Das ist auch faszinierend im Nichts, wenn du dieses Scheinwerferlicht siehst, was da hinhoppelt.
Ja.
Und auch nachts in der Wüste fahren ist auch ein sehr, sehr beeindruckendes Gefühl. Das habe ich in Marokko gemacht, haben wir da dann auch am ersten Abend, bevor wir richtig los sind, mal gemacht, den Sonnenuntergang in der Wüste genossen und dann nachts zurück. Sehr, sehr faszinierend, weil die Lichter, dieses Farbspiel durch den Sand, der auch dort besonders ist, weil je nachdem, wie das Licht einfällt, die Farbe von dunkelbraun bis hellbraun eben variiert. Cool. Obwohl der Braunton konstanter ist, ne? Nur durch die Lichtgebung.
Okay. Du hattest vorhin gesagt, ihr wart so alle zwei, drei Nächte, wart dann doch mal wieder auf dem Campingplatz. Aber das heißt, wenn ihr dann ganz alleine wart in der Wüste und habt da euch euer Camp aufgeschlagen, wie war das?
Ein Traum, absolut ein Traum. Also wie gesagt, vor allem dieser Ort war so faszinierend mit dieser erhöhten Position. Und wir haben dann eben auch noch ein Lagerfeuer gemacht. Ja,
wie seid ihr an Holz gekommen? Das ist so ein riesiges Problem.
Das ist in der Tat immer so eine erstaunliche Sache, aber in diesem Teil der Wüste, wo eben viel Sanddünen sind, also kleinere Sanddünen, dann mal wieder abwechselnd größere, dort gibt es Büsche. Ja, und das Faszinierende daran ist, es gibt dort einen Mikrokosmos, der dort einfach lebt im Nichts und Nirgendwo. Du hast Springmäuse, du hast Insekten, du hast Vögel, Skorpione, Schlangen und so weiter. Du siehst vieles nicht, vieles erkennst du an den Spuren dann eben auch. Und eben diese Büsche sind eben auch so eine Lebensader, das sind kleinere Büsche. Einige sind noch grün, die leben, und andere sind dann halt schon abgestorben. Und das verwendet man als Brennholz, und das brennt bombastisch natürlich. Mhm. Also wirklich genügend Material dort in dieser Region außenrum. Es gibt natürlich andere, wo nichts ist, aber In dieser Region, das war natürlich prädestiniert für ein Lagerfeuer In dieser Position.
Ah, super, schön. Ja. Also, dann bin ich auch echt total begeistert, muss ich sagen, Tunesien zu besuchen. In wenigen Wochen geht es ja los. Ihr habt euch dann praktisch wieder hochgearbeitet nach Norden, oder? Richtung
genau,
Tunis dann auch? Seid ihr dann nochmal zum Meer oder seid ihr...
Ganz zum Schluss, weil wir nochmal zum Abschluss diesen genialen Stellplatz direkt am Strand kosten wollten.
Ja.
Aber wir mussten natürlich den Chott El Djerdi anschauen. Das ist der größte Salzsee dort in Tunesien. Ja. Und nur so ein Größenvergleich, der Bodensee, den die meisten vielleicht kennen, 536 Quadratkilometer Größe, und dieser Salzsee hat 7700 Quadratkilometer. Ja. Das ist echt eine Ansage. Und wenn man ein bisschen Vorstellungskraft hat, dann kann man sich vorstellen, welche Temperaturen, welche Bedingungen dort dann im Sommer herrschen, weil man sieht nämlich schon am Wegesrand, das ist wie so ein asphaltierter Damm, der dann eben dort über diesen See drüber geht, und dann sieht man die Radlaufflächen, die Gummilaufflächen der LKW-Reifen in Massen an der Seite, die sich an der Hitze dann einfach ablösen.
Ach so, okay.
Ja. Und da kann man sich schon vorstellen, wie da die Bedingungen und die Temperaturen dann eben sind. Ja. Man glaubt ja auch immer, dass der komplett quasi ausgetrocknet ist, und Tatsache ist, dass er nur die Salzkruste oder die Kruste oben dran ist, und unten drunter hat er Grundwasser. Und dort wird auch Salz abgebaut, indem sie quasi den oberen Teil dann abgraben, und dann fließt Wasser rein, dann trocknet das an und dann fließt wieder Wasser rein. Und dann arbeiten sie quasi das Salz ab. Ich habe mir auch natürlich eine Packung Salz mitgenommen, ja, von dort. Und diese Salzsee, da sollte man auch tunlichst vermeiden, wenn man sich nicht auskennt, dass man da mit einem Fahrzeug, auch wenn es ein Offroad-Fahrzeug ist, drauf fährt, weil das kann durchaus sein, dass es an der Stelle eben so weich ist, dass man drin versinkt, im Sinne von festfährt. Nicht direkt das Auto ist weg, sondern man fährt sich fest und dann ist es echt wieder schwer rauszukommen. Also es ist auf dem Salzsee, nach dem, was ich weiß, definitiv nicht zu empfehlen, das auf eigene Faust zu machen und einfach auszuprobieren.
Cool. Gut. Ja, die Tour, mich fasziniert das auch, wie du das dann gemacht hast, auch mit deinen Leuten, dass du privat sozusagen organisiert hast. Wir müssen aber noch auf ein Thema kommen, weil das hatten wir, war dir wichtig, war mir auch wichtig. Du hast jetzt wieder zurück in Deutschland sozusagen noch was weiteres vor für die Zukunft. Das wäre mir nochmal wichtig, dass wir das kurz ansprechen, weil das dann ja auch ja, mit einer meiner Vorlieben, so Internet, Social Media, künstliche Intelligenz, wie auch immer, also alles, was damit zu tun hat, das fasziniert mich halt. Und du machst dich da auch auf den Weg. Das heißt, deine aktuelle Situation vielleicht mal in Zukunft zu verändern, mal was Eigenes so zu machen. Da möchte ich doch mit dich noch bitten, einfach ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, sehr spannendes Thema. Also ich glaube, wie man unschwer mitbekommen hat, die Leidenschaft zum Reisen ist bei mir definitiv da. Und natürlich auch so dieser Wunsch, größere Reisen zu machen. Und du hast ja das Glück gehabt, ein Sabbatical selber zu erleben, ne? Ja. Und diesen Genuss zu haben. Und ich glaube, du würdest bestätigen, dass es definitiv eine Bereicherung fürs Leben ist, so eine Erfahrung.
Klar.
Deswegen, die Idee, die dahinter steckt, ist, die genau diesen Personen, die, ich sag jetzt mal böse, die in ihrem Hamsterrad stecken, das heißt, die entweder mit dem Studium fertig sind und dann vorm Arbeitsleben sind oder eben man ist schon länger im Arbeitsleben und man ist gefangen in dieser Kostenstruktur und so weiter und dann will man eine längere Auszeit machen. Etwas, was man nicht mit dem normalen Urlaubskontingent quasi machen kann, so ein Sabbatical, so ein Reisetraum sich erfüllen. Ja. Und wir wollen ein Portal anbieten und sind da gerade an der Generierung unter dem Namen Avandra, heißt das dann. Avandra.world haben wir dann die Domain genommen, ganz passend. Avandra ist aus einem Computerspiel Dungeons and Dragons, die Göttin der Reisenden, Händler und Gaukler, ganz passend. und deswegen haben wir den Namen gewählt und wir wollen mit diesem Portal jemanden, der so ein Sabbatical finanzieren will, das Handwerkszeug an die Hand zu geben, welches die Reise finanziert. Fund My Dream heißt unser Slogan, der dahin eben genau sehen, wir bieten die Plattform die Möglichkeit, dass man über ein Shopsystem und über Spendeneinnahmen gezielt in dieser Interessensgruppierung sich dieses Reiseprojekt erstmal aufstellen kann, also das heißt vorstellen kann und dann eben darüber Leute motivieren, vor allem durch die Berichterstattung. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, das eben über Berichterstattung dementsprechend darzustellen, weil das ist für mich so ein Manko bei vielen Spendenplattformen. Man weiß nie, ist es dann passiert oder ist es nicht passiert, sondern man kann es miterleben und man kann Förderer werden von den, wir nennen sie Botschafter deswegen, weil wir noch mehr animieren wollen, dann eben auch so einen Reisetraum sich selber zu erfüllen und dieses Gefühl und diese Erweiterung des Lebens quasi dann auch umzusetzen. Und die Plattform wird so Anfang des Jahres dann zum Start gehen. Und ja, vielleicht haben wir dann auch das Glück, vielleicht, dass du dich da als Botschafter dann auch animierst und mitmachst im Aufbau dieser Community, weil ich glaube, diese Interessensgemeinschaft für Reiseverrückte ist einfach ein super, super Klientel und super Umgang, wo die Geschichten nicht ausgehen, wo einfach immer irgendwas Spannendes und Lustiges zu erzählen ist.
Klasse. Freue ich mich schon drauf. Klingt ja spannend. Ne? Also ich glaube, das Ganze zu erklären, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja. Weil du hast uns da schon neugierig gemacht und Appetit gemacht. Wünsche dir auch ganz viel Glück damit. Wir müssen leider zum Ende kommen, Michael. Also ich habe es dir gesagt, es wird schnell vergehen, wie man jetzt schon wieder sieht.
Absolut. Wenn man schwärmt und erzählt, dann definitiv geht die Zeit genau. Im Flug vorbei.
Das Lagerfeuer ist jetzt allerdings runtergebrannt. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz recht herzlich, dass du zu mir nach Calw gekommen bist, hier
gerne.
In meiner Wohnung, mit mir das Interview geführt hast. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Nachher eine schöne Heimreise und vor allen Dingen allzeit gute Fahrt.
Danke dir auch. Viel Spaß in Tunesien.
Danke dir. Ciao, ciao.
So, ihr Fans von intensiven Offroad-Reisen da draußen, das war's mal wieder für heute. Für mich war es sehr interessant, noch mehr von Michael und natürlich über das Reisen in Tunesien zu erfahren. Jetzt freue ich mich erst recht schon, bald echten Wüstensand unter die Pneus zu kriechen. Ja, ich war ja schon mit einigen Offroad-Reisegruppen in Europa unterwegs und auch die nächste wird von einem Veranstalter, nämlich Red Rock Adventures, organisiert. Petra und ich genießen dieses Reisen ins Ungewisse mit dem guten Gefühl, dass sich jemand doch vor Ort schon gut auskennt und wir in gewisser Weise ein wenig Verantwortung abgeben können. Speziell in meinen Offroad-Anfängerjahren fand ich es klasse, einen Guide dabei zu haben, der nicht nur sagt, wo es lang geht, sondern auch, wie man diese Passage fährt und so weiter. Ne? Oder im Pannenfall weiß, was und wo und wie die Lösung sein kann. Wie zum Beispiel damals in Rumänien, wo uns dieses Teil da zum Einlegen der Untersetzung gebrochen war. Es wurde ausgebaut, unser Guide fuhr damit ins nächste Dorf. Dort kannte er jemanden, der ein Schweißgerät hat. Und während wir dann eben einfach weiterfuhren. Und als er später wieder zu uns gestoßen war, wurde es kurzerhand wieder eingebaut. Also Genuss statt Verzweiflung. Trotzdem finde ich es natürlich bewundernswert, dass Michael immer wieder gerne die Orga für so eine Tour übernimmt und anderen Mitreisenden eben dieses gute Gefühl gibt, eben nicht so allein zu sein. Bei LinkedIn findet ihr zudem seine 13 Berichte, wie er seine aktuellen Wüstenerfahrungen in einen beruflichen Kontext zur persönlichen Weiterentwicklung stellt. Das ist also wirklich sehr interessant, durchdacht, muss ich sagen. Jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories in Social Media kommentieren und teilen. Gerne könnt ihr meinen Podcast bei eurem Streamingdienst aber auch abonnieren und mir dort ein paar Sterne schenken. Denn eins ist klar, das alles ist irgendwie dann so mein Applaus, den ich natürlich auch brauche, um weiterzumachen und weitere interessante Gäste für euch ans Mikro zu holen. Wer mehr über mich erfahren möchte, schaut auf meine Homepage www.lendiundleute.com oder eben auf meinen Social Media Kanälen Insta, Facebook und LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour mit unserer Landrade auf dem YouTube-Kanal von 4x4 Passion. Wenn ihr auch mal bei mir zu Gast sein wollt, dann schreibt mir gerne auf meine E-Mail-Adresse hallo@lendiundleute.com. Tja, und jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und seid gewiss, dass es mit einem motivierten Buddy, einem erfahrenen Guide oder einem lieben Freund immer weitergeht. Denn irgendwie brauchen wir doch alle jemanden, auf den wir uns super verlassen können. Vielen Dank, dass ihr wieder mit am Laberfeuer gesessen habt. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landrade.